So, also es ist irgendwie immer wieder erstaunlich, immer wenn ich zu unserem heutigen Podcast-Gast komme, sitzt er da mit einem Selbstverständnis und Selbstbewusstsein, das so mancher Zuhälter Minderwertigkeitskomplexe bekommt. Die Rede ist von Marcel Saavedra, das ist ein Sommelier aus Stuttgart, meines Erachtens nach einer der profiliertesten in der ganzen Stadt. Aber ich würde vorschlagen, das erzählt er euch mal selber. Marcel, wer bist du, wo kommst du her?
Ja, erstmal hallo zusammen. Ich grüße euch aus dem schönen Stuttgart. Ich kann ja kurz was zu mir sagen. Ich habe eine klassische Hotelfachmann-Ausbildung gemacht, da ich davor, vor der Ausbildung schon einen Hang zu Wein hatte und ich auch nicht so richtig zu anderen Sachen getaugt habe, habe ich halt gesagt, okay, gehe ich mal in die Gastronomie und durfte dann meine Ausbildung an der Traube Thombach absolvieren, habe da dann auch einen sehr tiefen Einblick in das Thema Wein bekommen durch den sehr charmanten und wahrscheinlich bestaussehendsten Elsässer, den wir im südlichen Deutschland wiederfinden, den Herrn Gass. Und danach habe ich dann gesagt, ich will halt vielleicht noch ein bisschen tiefer eintauchen, habe dann noch rund ein halbes Jahr beim Dr. Heger auf dem Weingut rangehängt, um auch mal so die andere Seite zu sehen, nicht nur das Verkaufen und das Namen trinken, sondern auch, was letztendlich dahinter steckt, was für ein Arbeitsaufwand dahinter steckt und was letztendlich die Handarbeit bedeutet und was es auch heißt, sage ich mal, einen Wein zu produzieren, der jetzt vielleicht nicht Unsummen kostet, sondern dass Menschen auch davon leben müssen, um einfach ein persönliches Wertschätzgefühl dafür zu bekommen. Und dann zurück in die Heimatstadt, bin ja gebürtiger Hamburger, habe ich dann Gourmet-Gastronomie gemacht und dann war eigentlich klar, dass damals Berlin so das Zugpferd war, da ging damals relativ viel Richtung Berlin und dann war für mich klar, ich muss nach Berlin, ich muss da, sage ich mal, so ein bisschen den Hype mitnehmen oder mehr gesagt auch so die Inspiration mitnehmen. Und dann standen fast 4 Jahre Berlin an, dann ging es dann auch nochmal in die Gourmet-Gastronomie dann auch in die Szene-Gastronomie, auch im großen Kettenhotel mal gearbeitet und dann irgendwann war für mich klar, mit der Großstadt ist jetzt eigentlich genug, ist ganz witzig gewesen, alles kurz angebunden, aber irgendwann brauchst du halt ein bisschen was Fundierteres, also ich brauchte ein bisschen was Gesitterteres und da konnte ich mich dann so ein bisschen an die Erinnerung aus der Ausbildung an Stuttgart erinnern und das ist halt überschaulich, gediegen, es ist sehr gutbürgerlich, sage ich mal, und man weiß, was man hat. Und dann war eigentlich die Reise klar für mich, dass es wieder zurück in den Süden geht. Und hier fühle ich mich ganz wohl und habe mich jetzt im Prinzip hier verwirklichen können und bin jetzt seit Anbeginn der Pandemie oder wie man es nennen mag, selbstständig mit Wine Affairs und bin ganz glücklich damit.
Das wollte ich gerade sagen. Wir sitzen hier im Marcel seinem neuen Laden. Man darf sich nicht wundern, wenn es ein bisschen hallt. Das ist ein Altbau, aber ein wunderschöner neuer Laden, wie er schon gesagt hat. Wine Affairs, der Name. Ja, was machst du? Was ist das?
Ja, gut, bei Wine Affairs geht es darum, also nicht zu speziell und nicht zu, sage ich mal, trocken Wein an Kunden zu bringen. Also die Idee ist, ich werde wahrscheinlich nicht der Erste sein mit der Idee ist, aber Wein, sage ich mal, so einfach wie möglich dem Kunden zugänglich zu machen, einen interessierten Einstieg zu schaffen, einen, der jetzt, sage ich mal, sich ein bisschen besser auskennt, sage ich mal, neue Sachen zu zeigen oder auch, den von neuen Sachen zu überzeugen und mit Wein, sage ich mal, zu glänzen, die eine gewisse Reife zeigen oder die, sag ich mal, jetzt nicht mehr so einfach zu bekommen sind. Und da will ich mich so ein bisschen spezialisieren, weil einfach Wein hinstellen und alles kaufen, was teuer ist, das ist möglich. Aber hier versuche ich so ein bisschen so meinen Stil wiederzuspiegeln und die Leute abzuholen, da wo sie letztendlich gerade mit ihrer Weinentwicklung oder mit ihrer Weinerfahrung stehen. Und das Ganze habe ich gestartet mit dem Online-Shop, das lief bis jetzt ganz gut und dann kam halt für mich der Entschluss, das ist der logische nächste Schritt wäre dann, einen Laden zu gründen und das Ganze dann auch mit Präsenz zu untermalen. Und da bin ich jetzt gerade so in den letzten Zügen. Ich versuche jetzt Mitte Oktober den Verkauf zu eröffnen Und ich habe versucht, halt einen modernen Weinladen zu machen, nicht diesen klassischen Weinladen mit einem Weinfass und 15 Kisten, wo man gegenläuft, sondern dass man irgendwie so ein bisschen Wein vielleicht auch mit so ein bisschen Hang an Kunst verbindet, so ein bisschen was, ja, einfach, dass man dieses Altbacken-Image vom Wein so ein bisschen weggeht. Dass auch, sage ich mal, junge Leute, sage ich mal, Mitte 20 in den Laden kommen und sagen, echt cool, sieht fetzig aus, kann ich mir vorstellen, mich hier vielleicht mal mit Wein beraten zu lassen. Dass nicht dieser alte Trott aufkommt, Weinladen, alter Mann und viele Weinkisten. Und ich glaube, das habe ich ganz gut umgesetzt. Da wird es natürlich auch hier Weinproben geben. Kann auch ein bisschen was probieren, keine Frage. Und ja, das ist im Prinzip Wine Affairs. Und gut, Online-Shop geht jetzt dann der neue jetzt demnächst auch an den Start. Das heißt, dann habe ich im Prinzip die zwei Standbeine, einmal Online-Shop und natürlich den Ladenverkauf mit meinen Weintastings und den Proben.
Ja, cool. Am Know-how soll es nicht scheitern, das haben wir jetzt gehört. Ich finde es immer ganz spannend, wenn wir halt Sommeliers einladen und keine Winzer, mal eigentlich drüber zu sprechen, was trinkst du eigentlich gern? Oder hinter welchem Wein stehst du sozusagen? Was ist dein Stil?
Ja, es ist immer eine interessante Frage, hinter was stehe ich. Im Endeffekt muss es animierend sein, man muss gewollt sein, die Flasche zu leeren. Ich sag mal, darauf kann man es relativ schnell beschränken und dann ist es natürlich wahrscheinlich auch durch die Ausbildung geprägt, ist sehr viel Frankreich dabei.
Ich bin Wirkungstrinker, also bei mir geht es eher um Alkohol.
Ja, Alkohol ist natürlich auch eine Rolle, aber ich sag mal, solange man Spaß am Produkt hat, auch ein Wein mit 15 oder mit 16%, klar, da sagt natürlich die Szene immer so, ah, das ist ja fett und viel Alkohol. Wenn das alles gut eingebunden ist und wenn da eine Spannung drauf ist und wenn du einen Zug drauf hast, dann macht das selbst das auch Spaß. Aber ich würde mich jetzt schwer tun. Klar, Burgunder sind wir wahrscheinlich alle im selben Boot. Das finden wir alle geil. Auch gereift finden wir es geil. Aber mir geht es halt darum, dass man wirklich eine Animation am Gaumen schafft und dass man wirklich Bock hat, sage ich mal, dass man, bevor man die Flasche öffnet, schon Bock hat, das Glas Wein zu trinken. Und ich denke mal, darum geht es. Also, dass man wirklich authentische Weine hat. Naturnah ist natürlich auch immer ein wichtiger Aspekt heute, umso mehr. Aber im ersten Sinne geht es darum, auch die Personen, die hinter dem Produkt stehen, da muss irgendwo auch, man muss sich mit den Leuten nicht identifizieren vielleicht können, aber man muss irgendwo das verstehen, was die da machen. Und es ist natürlich auch wie ein Stück weit auch immer Sympathie der Winzer, die natürlich auch sehr, sehr stark mit reinspielt, wenn man den Wein verkostet. Oder persönliche Erlebnisse oder, sage ich mal, ja, was man mit dem Wein schon durchgemacht hat, eine Zechnacht oder irgendwie, ja, sich hart abgeschossen hat. Also persönliche Verbindung, der Spirit, der dahinter steckt vom Winzer, die Charakteristik des Weines und natürlich auch das Traditionelle und die Geschichte ist meistens auch ein Punkt, wo man schon sagt, Mensch, geil, der Wein spricht mich an.
Wäre eigentlich jetzt die perfekte Überleitung zu unserem Thema. Wir sprechen heute über die Weine von Vietti oder generell über das Piemont ein bisschen. Das sind einige Stichworte gefallen, was mit Tradition, was mit Alkohol, weil gerade die Weine, die wir heute verkosten von Vietti, sind aus Jahrgängen und eben aus Stilen, die generell schon ein bisschen Alkohol vorweisen und eigentlich was, wovor man keine Angst haben sollte, obwohl es ein bisschen verschmäht ist in der heutigen Zeit, in der heutigen Weinszene. Aber bevor wir darauf kommen, wir sind beide aus Stuttgart. Also speziell gesagt, Marcel, sein Laden ist das noch Westen?
Ja, genau. Wir sind hier in Stuttgart-West. Also wer sich in Stuttgart auskennt, ist auch nicht schlimm, wenn man sich nicht auskennt. Das ist kurz über dem
Man hat nichts verpasst.
Nee. Also wir sind in Stuttgart-Westen. Also hier wird nicht mit Stein geschmissen, sondern hier ist noch eigentlich alles ganz gesittet. Also man darf hier auch einen Wein für über 15 Euro ausschenken, ohne dass man dafür gesteinigt wird öffentlich oder irgendwelche Sternchen drangehängt bekommt. Wir sind in Stuttgart-West, kurz über dem Feuersee und zwischen Feuersee und S-Bahn-Schwabstraße, Gutenbergstraße 57.
Ja, übertreib's jetzt nicht. Es geht mir eigentlich nur um den Punkt, um zu sagen, wir sind beide aus Stuttgart. Und bevor wir jetzt auf das Thema Piemont zu sprechen kommen, habe ich mir gedacht, wir sprechen mal über diese Stadt, weil es gibt ein bisschen was gerade an Betracht der Kulinarik und der Weinbranche. Stuttgart ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, neben Wien und in Teilen auch Barcelona, die einzige Großstadt in ganz Europa, die eigentlich von Wein umgeben ist, mehr oder weniger sogar innerhalb der Stadt Wein angebaut wird. Und trotzdem haben wir so ein kleines Defizit, was Weinkultur betrifft. Wie würdest du es beschreiben?
Ja, also ich kann es ja mal so mal in Worte fassen. Das ist gerade erst vor ein paar Wochen passiert.
Da kam endlich Dreckschleuder.
Ja, ne, ich will jetzt auch keine Namen nennen. Ich meine, ich kenne die Person auch nicht, die dann letztendlich hier vor der Tür stand. Ich war gerade so ein bisschen hier am Bude renovieren, ein bisschen am Streichen. Und dann kam da halt irgendwie so ein fetziger Typ halt, wie man das heute bezeichnen würde, halt irgendwie so eine Radler-Cappy irgendwie auf. Hat dann halt gesagt, hey, cool, machst du auch jetzt einen Weinladen? Und ich sagte, ja, klar, ich mache jetzt einen Weinladen. Und sagt, ja, krass. Und ich hatte auch vor, einen Weinladen zu machen. Und ich sagte, ja, cool. Und was ist denn so dein Hintergrund? Und sagte sie, und ich habe davor irgendwie, es hat er erzählt, ich habe davor eine Bäckerei gehabt. Und jetzt habe ich überlegt, ich mache einen Weinladen, weil das fehlt voll hier in Stuttgart-West. Und dann habe ich halt gesagt, so, okay, wie bist du denn zum Bäcker gekommen? Sagt, ja, ein Kumpel, der hat mal ganz cool gebacken. Und dann ist es aber irgendwie nicht gelaufen. Also um es kurz zu machen, man merkt halt nicht so richtig, die Weinläden hier in Stuttgart, dass da Leute hinterstehen, die wirklich das Ding leben. Und ich denke mal, klar, wenn man jetzt einen Eisladen macht, muss man jetzt kein Eisfreak sein, aber man sollte halt schon irgendwie so ein bisschen einen Plan haben, was man da macht und nicht einfach einen Weinladen aufmachen und sagen, ey, voll cool, wir stellen uns jetzt hier ein paar Pullen rein und dann wird das voll witzig. Ich finde, da sollte immer ein gewisses Konzept hinterstehen, weil wir sind in der Weinregion, wir sind jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ja, Hessische Bergstraße würde ich jetzt nicht mehr als Weinregion zählen, weil das schmeckt nicht. Aber nein, aber da muss man sich ja schon ein bisschen Gedanken
machen. Nico Brandner von Griesel freut sich.
Ja, aber ich sag mal so, da muss irgendwie schon was kommen. Also sag ich mal, beim Kreis steht es außer Frage, das ist eine Institution, da weiß man, wo man hingeht. Das ist eine Begrifflichkeit, da weiß man, ah, da geht es zum Kreis und da gibt es was Gescheites. So, und dann kommt ganz lange nichts, dann überlebt man lange, okay, wo kann man denn noch hingehen? Und das ist eigentlich schade, wenn man überlegt, wie lange hier schon Wein angebaut wird und dass hier auch wirklich, es wird ja wirklich auch viel Wein konsumiert. Also wir reden jetzt hier nicht von GGs, die jetzt hier irgendwie hektoliterweise, die Königstraße runterlaufen. Das ist dann eher der Schoppenwein, aber es ist ja trotzdem eine Stadt, die wirklich, also aktiv Wein trinkt und das geht durch die verschiedenen Altersklassen durch. Und da ist es ja wirklich sehr schade, dass dann eine Stadt wie Berlin irgendwie an jeder Ecke irgendwie einen Weinladen aufmacht und wirklich, man muss mal wirklich sagen, mit Leuten, die sich auch wirklich mit der Materie befassen und wie hier eigentlich, ja, ich meine, als Beispiel.
Bei uns macht halt an jeder Ecke irgendwo immer wieder ein neuer Hans im Glück auf, der sein Fleisch aus der Ostukraine loswerden möchte. Und, ja, aber die Leute haben Kohle. Das ist ja der Gag daran.
Das ist das Schlimme. Aber wenn man jetzt einfach mal Weinbar eingibt bei Google, und ich lebe jetzt in Stuttgart-Mitte, also in der Innenstadt. Also gut, Stuttgart ist jetzt nicht groß, also eigentlich ist es alles Mitte. Es ist ja eigentlich ein komischer Kessel hier. Wenn man da Weinbar eingibt, dann kommt da irgendwie so eine Bar, die heißt Moloko oder irgendwie anders. Und dann geht man da vorbei und dann ist es ein Laden da, ja, ich will jetzt auch keinem zu nahe treten, da wird halt Espresso ausgeschenkt, da kannst du den Raki trinken und dann stehen da drei Weine im Regal.
Jetzt hoffen wir mal, dass derjenige nicht zuhört, aber es wird schon ganz gut gehen.
Ja, aber das wird dann wirklich als Weinbar interpretiert und wenn man dann weiterguckt, dann kommt lange nichts, dann kam früher, gut, der Bernd hat jetzt ja gewechselt in seinen neuen Laden, da kam noch die Kreisweinbar und dann kam eigentlich nichts mehr. Und das ist dann schon bitter, dass irgendeine Espresso-Bar irgendwie im gleichen Ton genannt wird wie die Weinbar vom Kreis. Ja. Also es ist schade. Ne? Und deswegen habe ich gesagt, Mensch, hier muss jetzt was passieren, hier muss irgendwo mal Mehrwert geschaffen werden, hier soll irgendwo auch eine Fläche da sein, dass Leute, die auch Bock drauf haben, das Produkt kennenlernen wollen, Wein. Und das heißt jetzt auch nicht, dass man jetzt hier nur Weine irgendwie, keine Ahnung, 20 Euro, 30 Euro nach oben trinken kann, sondern es soll die Möglichkeit sein, dass man Einstieg bekommt in die ganze Geschichte. Und da sollte, klar, ich sag mal, konkurrenzbelebtes Geschäft. Und da wäre es halt schön, wenn in Zukunft dann ein bisschen mehr passiert, weil in der Restaurantszene ist es ja eben genauso. Da gibt es ein paar Liebhaber, die stellen sich dann ein paar alte Kamellen in den Keller rein oder wollen das Ding einfach nur noch abverkaufen, weil irgendwann in den 90ern jemand lustig eingekauft hat oder irgendwie zu viel Geld hatte. Ich meine, klar, man muss halt suchen. Ich sage mal als Beispiel, Gourmet-Restaurant ist natürlich auch nochmal so eine Landschaft. Da gibt es mehr Mist als irgendwie Gourmet, sage ich mal, in Stuttgart. Aber wenn man zum Beispiel einen Zauberlehrling nimmt, Gut, muss man, ist jetzt wahrscheinlich jetzt nicht das Design Award, werden sie wahrscheinlich jetzt nicht gewonnen haben im Restaurant, aber die Weinkarte finde ich persönlich extrem stark. Also klar, man weiß, man sieht schon, das sind wirklich Altlasten wahrscheinlich aus vorigen Zeiten, aber preislich ist das extrem stark. Also da kannst du wirklich noch, wie würden wir sagen, einen abgreifen und kulinarisch war ich jetzt länger nicht da. Das letzte Mal, als ich da war, war es eigentlich ganz gut dafür, dass es ein Sternchen trägt. Und ja, also es gibt natürlich Geheimtipps, aber leider wird es halt nicht so gelebt, sage ich mal, wie in Großstädten München oder wie in Berlin.
Ja, es sind halt auch Läden, die irgendwie nicht die Aufmerksamkeit bekommen. Also wenn wir von denen sprechen, die eben als Geheimtipps gelten. Ich sage mal nur mal Augustenstüble, ganz, ganz toller Laden im Süden, glaube ich. Eine herausragende Weinkarte sogar hat. Bottega Divino, die gerade leider pandemiebedingt nicht so ausgelastet sein kann, wie eigentlich ursprünglich gedacht oder wie es immer war. Also es gibt schon ein paar schöne Sachen, das ist überhaupt keine Frage. Nee, aber alles in allem, ich hätte das Thema nicht angesprochen, wenn es so defizitär wäre. Stuttgart hat Kohle ohne Ende, die Leute haben eine große Fresse, fahren dicke Karren, aber wenn es dann ums Essen geht und ums Saufen, dann soll es halt doch lieber wieder der Billigsprit sein und das halbtote Kamel aus der Ostukraine als Rindfleisch verarbeitet oder so eine Kacke.
Ja. Man muss dazu auch natürlich auch sagen, ich habe ja schon erwähnt, ich komme aus Hamburg und Hamburg und Stuttgart haben eine Sache gemeinsam. Klar, viele werden sich streiten, Hamburg ist schöner, blibablub, das ist immer eine Ansichtssache. Aber eins ist ganz klar, Hamburg und Stuttgart sind zwei Städte, die haben so gut wie keine Verschuldung, wenn man das jetzt mal projiziert auf Städte wie Berlin oder München. Da ist sehr viel altes Geld und das Geld wird auch in der Stadt ausgegeben. Das klingt jetzt irgendwie relativ simpel, aber so simpel ist es nicht, wenn man nach Berlin schaut. Da ist sehr viel neues Geld und die Leute, die altes Geld in Berlin haben, geben ihr Geld nicht in dieser Stadt aus. Und das merkst du in der Gourmet-Gastronomie, in der Szene-Gastronomie und, sage ich mal, in den Weinmaß. Da kommen jetzt nicht die Leute, die in Berlin über ihr Geld gemacht haben, sagen, Mensch, das stecke ich hier rein. Nee, die fahren auf ihr Landhaus, die fahren dann nach München, die fahren dann nach was ich wohin. Und hauen da die Kohle raus. Und in Stuttgart hauen die Leute unfassbar viel Geld dafür, dass das wirklich ja eigentlich ein Dorf ist. Es ist ja keine Großstadt hier in Stuttgart. Ja, das ist ja, also es ist auch gar nicht negativ gemeint, auch an alle Stuttgarter, die zuhören. Ich finde die Stadt super.
Sonst doch, ihr seid ein KUKA und ihr verhaltet euch auch so.
Nein, also sonst würde ich ja nicht so lange hier leben. Also ich bin jetzt seit Sommer 2017 hier, aber man, wenn man das jetzt einfach mal in Prozent fassen sollte und das vergleichen würde mit anderen Städten, was hier einfach an Umsatz gedreht wird, was hier ausgegeben wird von Leuten, die wirklich hier auch wohnen, nicht Touristen, die dann irgendwie im Sommer sagen, oh, jetzt hauen wir mal auf den Kasten und schauen mal das ganze Schwarzgeld raus. Nein, es ist wirklich Geld, das hier, sage ich mal, verdient worden ist und wird hier auch wieder reingesteckt. Und das ist ein Riesenvorteil, was diese Stadt hat. Und was halt ein Riesenproblem zum Beispiel in Berlin ist, weil du einfach, wenn irgendwann, wir reden in Berlin immer noch von diesem Sommerloch. Ja. Gut, jetzt hatten wir Corona, das muss man jetzt beobachten, wie es jetzt läuft, aber warum hast du ein Sommerloch? In Stuttgart hast du kein Sommerloch. Obwohl viele in Urlaub fahren, die Asche haben, gibt es trotzdem noch genügend Leute, die sich dann irgendwo, keine Ahnung, die Birne wegsaufen und irgendwie sagen, so jetzt nach mir die Sinnflut.
Ja, das ist ziemlich alles gut auf den Punkt gebracht. Ich würde sagen, wir gehen langsam mal zu den Weinen und ins Piemont rüber. Kurzer Fun-Fact noch am Rande, also wir hatten dieses Interview, heute ist Mittwoch, wir hatten es eigentlich am Sonntag angesetzt. Klug wie ich bin, habe ich natürlich den Adapter vergessen, das heißt, wir konnten nicht aufnehmen. Ja, dann haben wir die Weine aber schon dabei gehabt, die haben wir dann schon mal dreiviertels leer gesoffen und uns einigermaßen umgehackt. Dann war der zweite Termin auf Montag angesetzt. Mir ging es entsprechend schlecht, das heißt, das wäre eine dumme Idee gewesen. Und Gott sei Dank kam der Adapter noch nicht von Amazon. Keine Schleichwerbung. Und jetzt haben wir Mittwoch und als ich reingekommen bin, war der Marcel extrem versoffen. Ihm ging schlecht, weil er gestern getankt hat. Und das Witzige ist, sobald man ihm irgendwie ein Mikro vor die Fresse hält, dann ist er wieder völlig normal und völlig beisammen. Das ist schon professionell, würde ich sagen. Hast du gut gemacht.
Nur für dich.
So, nichtsdestotrotz müssen wir die Weine verkosten. Wir haben Vietti, also das Vietti ist im Piemont für alle, die es nicht wissen. Einer der Produzenten mit einem wirklich sehr, sehr, sehr guten Renommee, schon seit Jahren biologisch arbeiten, teils auch biodynamisch. Und da kommen wir auch schon zu den spannenden Knackpunkten. Das Weingut, und jeder, der sich mit dem Thema Piemont ein bisschen befasst, weiß, da trennt man ganz gerne mal zwischen Modernisten und Traditionalisten. Und Vietti ist nicht wirklich verortenbar. Also gerade, wenn man sich die Weine anschaut, die sind teilweise ganz klassisch in slavonischer Eiche, also großes Holz, was ausgebaut, die Bottis. Teilweise kommst du ins Barrick. Wie stehst du dazu? Also generell zu dem Thema Modernismus, Traditionalismus, was taugt dir mehr?
Ja, also ich denke mal, ein guter Vergleich ist, sage ich mal, wenn wir jetzt die Sachen zum Beispiel jetzt von, was jetzt momentan sehr stark gehypt ist, ich denke mal, da wirst du mir zustimmen, sage ich mal, Sachen wie Roania, das ist natürlich jetzt so ein Thema, was jetzt sehr, sehr stark diskutiert wird, es wird viel gehypt, das ist ja auch immer gut, wenn was gehypt wird, es kommt dem Winzer zugute, den Importeuren und jeder macht sein Geld, aber am Ende des Tages muss man immer schauen, Was trinkt man gerne persönlich, was legt man sich in den Keller und was ist die Idee, wenn man sich jetzt mehr als 3 Flaschen in den Keller legt? Und Vietti, finde ich, da hast du ein sehr, sehr gutes, das ist eine sehr gute Balance. Die Weine, die kannst du, es gibt Produkte, genau wie du gesagt hast, du kannst es nicht einordnen, dass das Modernist ist, dass es ein Traditionalist ist, weil er wirklich teilweise wirklich lagentechnisch genau da unterscheidet, wie baue ich das aus? Und die Weine haben immer, gerade wenn wir jetzt Castiglione nehmen, Barolo, das ist klar, dass du jetzt 16 noch nicht wegsippen kannst, ist auch klar. Aber die Weine, die kannst du gerade im Einstieg, nehmen wir den Lange Perbacco, den wir heute noch verkosten werden. Das sind Weine, die kannst du wirklich sehr, sehr schnell, kommen in ein Trinkfenster. Und sag ich mal, wenn man das jetzt mal grob mit Roania vergleicht, der jetzt so eher als modern gilt und sag ich mal sehr in die Avantgarde-Szene reingenommen wird. Das sind Weine, da musst du wirklich auch schon viel Fantasie mit reinspielen. Jetzt nicht negativ, aber du musst dir überlegen, okay, wie kann das mal schmecken? Ja. Und wenn du dann halt mal dir in Instagram reinschaust, wer postet denn was von Roania? Wie viele Flaschen denn da wirklich denn in der Linie sind, die dann wirklich in einem Trinkfenster sind, wo du sagst, boah, das Ding ballert richtig, davon stelle ich mir jetzt 3 Flaschen hintereinander rein. Das ist denn weniger, aber Vietti kommt halt, klar, auch preislich.
Vor allem wollte ich gerade sagen, es ist auch zu teuer, Roania. Also da bist du in den Barolo und Barbaresco-Lagen halt schon einmal bei mehr als dreistellig, was ja okay ist. Ich mag das Zeug sehr gerne.
Ich mag es auch gerne, natürlich irgendwo auch in einer gewissen Trinkreife. Und jetzt ist ja wieder irgendwie ein Mailing rumgekommen, irgendwie, keine Ahnung, Zuteilung, blibablub und hau jetzt rein. Ich meine, klar, das macht Sinn. Am Ende des Tages muss man immer schauen, okay, was für einen Kunden hat man? Was will der Kunde? Will er sich was weglegen? Dann sage ich, klar, Roania hau ich rein. Auf jeden Fall für einen Keller. Wenn er jetzt sagt, du, ich möchte jetzt geil irgendwie ein bisschen wild machen oder ich möchte einen geilen Schmorbraten machen, würde ich sagen, nee, kauf Vietti. Also jetzt ohne das irgendwie jetzt krass zu pushen, aber da bist du bei
Vietti. Na, ist ja jeder gleiche Händler, juckt den am Ende nicht wie naturell. Ja.
Man muss natürlich zu Vietti sagen, faire halber, ohne das jetzt für irgendjemand ein paar Zeit zu ergreifen, Vietti hat halt ein Riesenproblem, weil die haben mittlerweile so viele Händler, also da reden wir nicht nur von Barnaturell und von Lobenberg und was ich was alles und wer sich da alle die Palette zuschiebt und nach hinten schiebt oder aufteilt und sagt, ah, Zuteilung und jetzt müssen wir alle teilen. Das sind mittlerweile noch mehr Händler als die wahrscheinlich, die wir kennen und dann ist es natürlich schwierig, da macht man sich natürlich auch so ein bisschen den Markt kaputt, sage ich mal. Also ich finde, das Weingut hat es eigentlich nicht nötig, weil du hast ein super Produkt, du hast eine riesen Bandbreite und gerade wenn wir jetzt mal auf den nächsten, ja, um dieses Thema so ein bisschen abzuschließen, Modernist oder Traditionalist, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Traditionalist eher, habe einen Hang dazu oder zu den Modernisten, weil es gibt auf beiden Seiten gibt's starke Sachen. Ja. Da gibt es auch auf beiden Seiten gibt's auch einen riesen Kundenkreis. Und ich denke mal, du wirst auch genauso viel traditionell als auch modern trinken, weil du wirst niemals beim, was weiß ich, was könnte man als Beispiel nehmen, als traditionell.
Ja, Rinaldi, Accomasso, ja. Cavallotto auch
so,
noch.
Wenn wir jetzt gerade alte Sachen haben, dann wirst du ja wohl kaum sagen, nö, das trinke ich nicht, ich trinke nur modern. Da wirst du jetzt nicht sagen, nee, pack das mal weg, habe ich keinen Bock drauf. Also am Ende des Tages, es ist genau diese gleiche Frage, ja, ich trinke nur Weine ohne Schwefel. Das ist ja genau der gleiche Blödsinn. Also warum sind denn alle...
Dann bist du halt ein Bastard.
Ja, aber das ist ja genau die gleiche Scheiße. Dann sagen sie alle, ja, ich habe nur Naturweine und dann saufen sie alle hinten irgendwie, keine Ahnung, Prümmen bis zum Abwinken und denkst du so, halt die Fresse, weißt du, so, gar keinen Sinn. Also man kann es halt nicht alles so pauschalisieren. Klar, die meisten wollen provozieren mit solchen Aussagen, das verstehe ich auch, oder polarisieren. Das ist ja auch alles schön und gut und das können wir auch alles gerne den Berlinern überlassen, das machen sie alle ganz toll. Aber am Ende des Tages, klar, es zählt natürlich dein Geschmack, keine Frage, im Restaurant noch mehr. Aber wenn du im Verkauf bist und ich bin jetzt ja eher auf der Verkaufsseite und sage ich mal auf der Entertaining-Seite, dann muss man schon ein bisschen auf den Kunden eingehen und kannst ihm da nicht irgendwas erzählen von wegen, ja, traditionell musst du machen und modern lass mal weg. das ist immer eine Symbiose. Ne? Also es gibt von beiden Seiten gibt's gute Aspekte und auch negative Aspekte. Ja, also wir können ja da auf den Timorasse dann gleich übergehen, wenn das dir passt.
Ich würde nur noch kurz einhaken. Also ich gestehe, ganz, ganz objektiv bin ich da nicht mehr. Ich bin schon, ehrlich gesagt, ziemlicher Traditionalisten-Ultra. Also ich liebe eben genannte Rinaldi, Accomasso, Capellano, Conterno. Das sind halt geile Nummern, ne, am Ende des Tages.
Ja, ja.
Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt halt auch richtig gute Modernisten. Und dann... Das ist jetzt natürlich nur eine persönliche Meinung. So Sachen wie Clerico oder auch mal einen alten Altare, das ist einfach cool. Das kann man gut saufen, das schmeckt gut. Und am Ende des Tages, das hast du absolut richtig gesagt, kommt es ja auch drauf an, was will der Kunde. Also ich muss dem jetzt nicht das aufdrücken, was ich gern saufe. Und wenn der Schmerzen hat beim Rinaldi-Saufen.
Bring den Scheiß jetzt!
Dann bringt es ihm halt eben auch nichts. Ne? Nee, aber das ist richtig, du hast da vollkommen recht, ja.
Ja, also ich denke mal, klar. Modernist, also sag ich mal, Traditionalisten ist natürlich jetzt gehypt, die ganzen Sachen, aber wenn man jetzt einmal so richtig alten Füchse jetzt mal unter die Lupe nimmt und die dann, sag ich mal, auch abtastet, sagt, ja Mensch, wie findet ihr denn das? Ich will jetzt auch keine Händlernamen nennen, aber wenn man die wirklich mal fragen tut, sag ich mal, ist ein bekannter Händler, der auch mit Rinaldi und mit dem ganzen Mascarello und was weiß ich was alles, was halt relativ schwierig zu bekommen ist, sag ich mal, handelt. Und wenn man die Jungs dann mal Fragen tut, wie sieht denn das aus, wie findet ihr denn den Hype, Accomasso, Capellano, Rinaldi, woher kommt denn das alles? Das sind die relativ gedämpft eigentlich, weil die halt sagen, klar, da gibt es unglaublich starke Jahrgänge, unglaublich starke Phasen auch. Ich denke auch gerade bei Rinaldi redet man auch von Phasen und jetzt nicht durchgehend, boah, Bruder, das Ding, der hat seit 40 Jahren ballert der kranken Scheiß raus. Das ist, glaube ich, nicht, also man muss schon gucken. Es gibt für jeden Wein, Accomasso, klar, wie heißt der Händler hier in München, der da völlig durchgedreht ist mit seinen Preisen?
Lidl.
Ja, Norma. Im Schaufenster. 3 für 1, Junge.
Nein. Nee, ich weiß es gerade nicht auswendig, ist ja auch vollkommen
wurscht. Es gab einen Online-Händler, der hatte halt riesige Bestände Accomasso und das Ding, Zeug ist über Nacht einfach teuer geworden. Ich hatte jetzt zum Beispiel Stammkunden, die dann da auch bestellt hatten. Das war noch so eine Anfangsphase, als er so gerade angezogen hat. Da war das mal für 50, dann mal für 80, dann über 120. Und dann haben wir gesagt, du Marcel, wie sieht denn das aus? Macht das Sinn, sich das zu bestellen? Ich sagte, du, ich habe schon gute Sachen gehabt von Accomasso. Ich kann jetzt aber nicht garantieren, dass jeder Jahrgang, jede Lage und jede Flasche ultra krank ist und ein Garant ist für die Explosion deines Lebens. Also, und die Flaschen, die er sich jetzt bestellt hat, das meiste war eher relativ enttäuscht, weil natürlich dieser Hype natürlich auch dafür noch mehr Erwartungshaltung sorgt. Deswegen bin ich immer vorsichtig damit, Sachen so in die Höhe zu schießen, die auf jeden Fall immer schon gut waren, aber die jetzt nicht, weiß nicht, aus einem anderen Universum stammen. Also die sind sicherlich sehr, sehr gute Produzenten, aber man muss halt auch immer gucken. Ich bin ein Freund von Konstanz und da gibt es dann, weil es natürlich Wein, es gibt einen Grund, warum es bestimmte Winzer gibt, über die man schon seit, keine Ahnung, seit dem großen Johnson redet oder der Erstauflage redet, weil die halt jedes Jahr und in jedem Jahrzehnt einfach performen. Also auch mit Generationswechsel und was weiß ich. Weil da nicht die Leute sich was überlegt haben, aber das hat schon einen Grund, warum man darüber redet. Auch wenn wir das heute jetzt nicht mehr trinken, Sachen, wo wir sagen, nee, das holt uns nicht mehr ab. Wir brauchen neuen Scheiß, wir brauchen Sachen, die uns richtig reizen oder die auch provozieren. Aber man muss immer mit der Kirche im Dorf bleiben, finde ich. Also ohne jetzt irgendwie jemandem nahe zu treten, der da jetzt irgendwie, keine Ahnung, mit Shirts damit rumläuft oder was weiß ich. Aber man muss immer, sage ich mal, das differenziert auch immer betrachten.
Nee, das trifft es genau auf den Punkt. Das ist eigentlich auch ganz cool, weil das Weingut, das wir heute bearbeiten, das ist eigentlich voll auf, ja, das tanzt so ein bisschen auf beiden Hochzeiten. Und weil sie auch eben eingesehen haben, okay, je nach Lage, je nach Appellation, je nach Wein, braucht das halt einfach auch eine eigene Behandlung. Wir fangen mit Weißwein an. Wir fangen mit dem Timorasso an. Der Johannes Schell aus Berlin hat neulich mal gesagt, Timorasso ist der Scheidenpilz der Weinwelt, weil er letztlich auch einfach sagen wollte, Piemont Weiß braucht kein Mensch. Das ist deswegen witzig, weil wir wissen ja nicht schon seit den Weinen von Felin, dass das nicht stimmt, dass da wirklich Weine rausstechen, wobei das ist seine Meinung, er hat eine fundierte, das ist ein kluger Kopf, das darf er so haben. Aber der Timorasso jetzt speziell, das setzt schon eine Benchmark irgendwie auch. Also Hier sind wir tatsächlich bei einem Wein, der eher auf der Traditionalistenseite zu verorten ist. Also wir sprechen von der großen slawonischen Eiche wieder mal, von den Bottis, wo der Wein vergoren wird und auch auf den BSA verzichtet wird, kein biologischer Säureabbau. Entsprechend knackig ist das Ding. Das hat eine ordentliche Präzision. Für uns ist der jetzt 3 Tage offen. Ich habe schon gesagt, wir haben ein bisschen vorgesoffen am Sonntag. Das tut dem ganz gut, glaube ich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also der war am Anfang, also ich bin, wie gesagt, bekennender Timorasso-Fan. Muss natürlich dazu auch im gleichen Satz auch sagen, Timorasso ist keine Rebsorte, die du einfach so sagst, oh, eine Kiste Burgund-Weiß und dann hier noch das und dann, ah ja, kommen dann noch 3 Kisten Timorasso, ja, gar kein Thema, haust du auch noch rein. Das ist jetzt nicht ein Produkt, was, das ist jetzt kein Selbstläufer. Also ich habe jetzt Timorasso durch Walter Masse, sag ich mal, kennengelernt, also durch seine Weine und das ist dann schon, werden jetzt auch gleich auf die Textur und auch den Geschmack von Vietti kommen, ein Wein, den ich sehr, sehr stark finde, aber was du halt wirklich kauen musst und da musst du wirklich dich reindenken in den Wein. Das ist jetzt nicht easy drinking und charming, sondern es ist, hat sehr viel Kante und es hat eine extrem, also fast schon eine ganz eigene Säurecharakteristik. Es hat eine unglaublich starke Textur, unglaublich schöne Würze. Aber was mir bei Vietti sehr, sehr gefallen hat, weil ich wirklich sehr gespannt war auf den Wein, ich das jetzt auch mit dir jetzt am Sonntag das erste Mal probiert habe, dass der Wein wirklich für Timorasso, also für mein Verständnis, sehr zugänglich ist. Also es ist sehr verständlich, klar, du hast eine geballte Ladung. Ich hatte am Anfang, erste Nase war gleich erstmal Marihuana, aber so richtig krasses Haze, also wenn du richtig gerade frisch ranziehst, und dann hat erstmal mal ausgeguckt, wie Haze, Marihuana. Und wenn man halt wirklich reinriecht.
Kenne ich nicht. Ich weiß nicht, von was sprichst du?
Ja, und es war halt schon so richtig kräuterig. Das ist, was hatte ich mir auch, Fenchel, Sellerie war ich dabei. Also so fast so vegetale Noten. Und dieses Marihuana-Reduktion, die war halt richtig krass. Und klar, das ist natürlich ein Punkt. Da geht schon los, sag ich mal, hast du einen Standardkunden, der riecht da rein. Und so, wow, was ist denn das für ein kranker Scheiß? Das ist schon mal, finde ich, von der Nase extrem interessant. Am Gaumen hat es wirklich extrem Luft gebraucht, bis du wirklich, sage ich mal, diese weiße, reife, gelbe Frucht dann langsam bekommst, so Richtung Quitte. Und auch so diese grüne Teearomatik hast du schon gehabt. Aber da kommst du eigentlich erst hin, wenn du wirklich den Wein dekantieren würde ich ihn auf jeden Fall kurz. Schmale Karaffe, würde es auch nicht zu kalt trinken. Gutes Ding hat jetzt 14%, aber ich würde es auch nicht zu kalt trinken, damit der Wein auch wirklich an Körper gewinnt.
Na? Ja, das trifft es ganz gut. Also bloß um die Aussage einzuordnen, der Herr Schellhorn, das ist provokativ und in der Regel stimmt es auch. Also das ist eine Ausnahme und Ausnahmen bestimmen am Ende des Tages die Regel. Und ich habe echt schon viel Scheiße, weiße Scheiße aus dem Piemont getrunken. Wenn man da jetzt Vietti...
Weiße Scheiße,
ja.
Das klingt eigentlich echt ganz gut, ja.
Ja, wenn man jetzt mal Vietti und Roagna und Filin und Co. ein bisschen ausklammert, je nachdem, wie man es mag, passt das schon so. Also, aber das ist halt wirklich richtig, richtig geiler Stoff. Und ich bin ein bisschen mehr als positiv überrascht. Aber wir verquatschen uns ein bisschen. Kommen wir mal zum Rotwein. Ja. Mit was fangen wir an? Wir haben Nebbiolo, aber generisch. Und Barbera hingegen parzelliert aus der La Crena.
Ja. Ja. Ja, ich denke mal, zu Perbacco kann man sagen, ich habe mit dem Wein eigentlich in Berlin relativ viel gearbeitet, da waren die preislich gut, will jetzt nicht sein, dass Vietti teuer geworden ist, aber im Vergleich zu, was war das, 2013?
Das kostet 17 Euro, das ist echt nicht viel Geld,
Mann. Weiß ich, bin ja so ein bisschen annektierter Schwabe, das heißt, da muss ich schon auf den Preis gucken. Nein, aber die Weine haben preislich, also sag ich mal seit 13, 14 schon ordentlich zugelegt.
Du bist geizig und hast deinen Kokainkonsum nicht im Griff. Das sind 2 Paar Schuhe, ne?
Wer weiß. Nein, aber also ich sag mal, das Ding ging, glaube ich, damals für 8 oder 9 netto, sage ich mal, in die Gastro. Ich hatte damals, ich müsste jetzt lügen, ich glaube 9 oder 10 hatte ich drin. Das waren ältere Jahrgänge, fand ich extrem stark. Also dafür, dass das, sage ich mal, ein Einstieg ist, was die da machen. Fand ich sehr schön zu trinken. Wir haben jetzt Jahrgang 18. 18 für mich ein sehr schön kühles Jahr. Viele sagen ja, das wird ein ganz großes Jahr. Aber man merkt halt hier diese ganz hell, also hellrote, fast schon duftige, diese schon fast seidige Frucht. Das ist jetzt nicht diese tiefe, würzige Frucht, die man, finde ich, sonst bei Perbacco hat. Ich denke mal, bei 17 wäre es ein komplett anderes Geschmacksbild. Auch bei 16. 19, denke ich mal, wird auch nochmal anders ausfallen, aber 18 geht das wirklich durch die Bank, es sei denn, du bist jetzt irgendwie Bersano und keine Ahnung, musst jetzt halt wirklich alles ja, zum Schlusslesen geht diese ganz feine, duftige, ja, ich will nicht sagen burgundische, aber schon fast, ja, sehr, sehr elegante Note durch diesen Jahrgang. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut, weil es ist jetzt nicht schlecht. Klar, es geht so ein bisschen ab von diesem klassischen Lange, was ich jetzt mit Lange Nebbiolo verbinde, auch jetzt bei Vietti. Aber es gefällt mir jetzt auch mit dem Tag Luft eigentlich sehr, sehr schön.
Ja, das profitiert ungemein von Luft. Also das ist jetzt, wie schon gesagt, auch seit Sonntag offen, also 3 bis 4 Tage. Was man vielleicht dazu erwähnen sollte, wir haben einen Wein, der explizit aus den Barbaresco- und Barolo-Lagen kommt. Ja. Und das ist ja das Faszinierende daran. Also bei Vietti im Speziellen, du bekommst echt krasse Qualität für viel zu wenig Geld letztlich. Also klar, du als Schwabe hast dich brüskiert. aber ich sag mal, 18 Euro Lange Nebbiolo Piemont ist in dieser Qualitätsschiene schon echt ein Novum. Ja,
klar. Also es ist auf jeden Fall preisig, also jetzt nicht falsch verstehen, es ist preisig auf jeden Fall noch extrem, ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, weil ich finde, Vietti liefert eigentlich immer ab. Also es gibt wahrscheinlich wenig Ausnahmen. Es ist jetzt nie, also ich habe bis jetzt nie einen Jahrgang gehabt, der jetzt irgendwie sehr überholzt war oder wo irgendwo man das Gefühl hatte, oh, hier gibt es irgendwie einen Bruch. Es war eigentlich eine relativ gerade Linie, die sich durchgezogen hat. Und gerade die Einzellagen, da merkt man halt wirklich schon, dass da wirklich auch sehr, sehr viel, ja, ein Augenmerk drauf gelegt wird. Gerade, du hattest es angesprochen, manche Lagen werden komplett unterschiedlich ausgebaut. Es wird nicht gesagt, hier kommt alles 24 Monate gefüllt ins Holz, sondern die gucken schon, okay, was ist für die Lage am besten, was macht am meisten Sinn und wie verstehen wir oder wie interpretieren oder wie wollen wir die Lage interpretieren? Und das ist, wenn wir jetzt mal auf den nächsten Wein gehen.
Ja, aber bloß noch, um es kurz einzuwerfen, also der Perbacco jetzt, der Nebbiolo, der wurde, glaube ich, im gebrauchten Barrique vergoren. Also da wären wir wieder beim Thema Modernismus, auch wenn es nur gebraucht ist. Aber die Lagerung fand dann schon wieder in den Botti statt. Also das ist auch schon wieder ein völliger Hybrid aus beiden Stilen, was mir eigentlich echt gut taugt, weil es dem Wein einfach zuspielt. Ne?
Ja.
Und wenn wir jetzt zum nächsten Wein gleich kommen, der Barbera, La Crena, also Barbera di Asti vor allem, was ja immer ein bisschen als höherwertiger als Barbera di Alba angesehen wird und in dem Moment auch parzelliert ausgebaut wird. La Crena, die Lage, das ist dann wieder völlig auf der Modernistenseite, glaube ich. Also da muss der Ausbau, ich glaube, über 18 Monate im Barrique und 25% muss Neuholz sein. Da sind wir echt schon wieder auf der Modernistenseite. Ja. Aber müssen wir jetzt erst auch mal probieren, würde ich sagen.
Ja, also ich fand ihn jetzt, als wir ihn frisch aufgezogen hatten, jetzt am Wochenende, da war es für mich einfach eine Spur, es war mir ein bisschen zu bullig, das Ganze.
Hast du schon drin, oder?
Den Lacrin Eier. Es war mir eine Spur zu bullig. Mit Luft gefällt mir das jetzt deutlich besser. Das ist jetzt, sage ich mal, kompletter. Da ist jetzt ein bisschen mehr Balance drin. Am Anfang war es ein bisschen, dass das Holz sehr, sehr, sehr präsent war. Und die Frucht halt sehr, sehr, ja, sehr, sehr weit hinten. Und ich denke mal, gut, es ist, wie ich am Anfang gesagt habe, für mein Empfinden der Jahrgang auch geschuldet, dass es jetzt kein lauter Jahrgang ist, es ist jetzt nicht 16, 17, sondern es ist eher, sage ich mal, so ein sehr feminines Jahr, wie ich das jetzt beschreiben würde. Und jetzt trinkt sich das wirklich gut und wir haben jetzt hier Universalgläser. Ich denke mal, da kann man auch guten, auf jeden Fall ein Burgunderglas nehmen. Und ja, ich denke mal, das kommt mit Reife, kommt das wirklich sehr, sehr gut, auch mit dem Jahrgang 18.
Profitiert auch krass von Luft. Also ich muss ehrlich sagen, ich empfand das ähnlich wie du am Sonntag. Mir wäre es sogar fast schwer gefallen, darüber zu sprechen, weil dann musst du du musst halt auch sagen, okay, hey, das ist mir gerade zu bullig, das hat ein bisschen zu viel Opulenz. Aber das ist jetzt gerade richtig, richtig stark geworden. Also mit 3-4 Tage Luft ballert das brutal. Ne?
Man darf auch nicht vergessen, ich hab die jetzt aus der Kühlung geholt, die Weine kamen alle mit 7 Grad jetzt auf den Tisch. Die Weine, was haben wir jetzt hier? Wir haben hier vielleicht 20 Grad Innentemperatur. Das heißt, die Weine werden jetzt vielleicht ihre 12, 13 Grad haben. Das heißt, leicht gekühlt empfiehlt sich gerade der Wein. Man darf es ja vielleicht kurz sagen, was der Wein in Prozenten hat. Der hat 15%. Also am Sonntag hast du die 15 auf jeden Fall mitbekommen.
Du musst auch drüber sprechen, weil Barbera ist eine Rebsorte, die ist unfassbar anfällig für hohen Alkohol. Ja. Also Conterno scheut sich halt auch nicht mehr in warmen Jahren 16% draufzuschreiben. Ja. Allerdings, und das ist auch wichtig zu erwähnen, so Alkohol oder Hochreife anfällig Barbera letztlich ist, hat es auch immer eine unglaublich starke kontrastierende Säure. Und ja, das ist gerade das, was jetzt nach dem dritten Tag wirklich zum Tragen kommt. Das macht Spaß.
Genau, und ich denke mal, das ist gerade für Barbera, ist dadurch gerade so ein Jahr wie 18, ist, bringt einfach noch mehr Charme und auch noch mehr diese Säurestruktur hervor, als jetzt, wenn wir jetzt ein warmes Jahr wie 17 oder 16 hätten. Also, sag ich mal, 16 wärmer als 18 gefühlt. Und das kommt mit Reife, denke ich mal, richtig schön raus irgendwann. Also klar, man, das ist jetzt, würde ich jetzt nicht sagen, okay, Feuer frei, das, da machen wir jetzt irgendwie einen Braten zu. Das würde ich jetzt nochmal ein, zwei Jahre Flaschenreife auf jeden Fall raufhauen. Oder halt mit Luft gekühlt genießen. Aber man merkt schon, der ist wirklich, der ist Dampf hinter. Der Alkohol ist sehr gut eingebunden, jetzt auch mit der Temperatur. Also es wirkt jetzt nicht alkoholisch oder irgendwie kratzig. Es ist wirklich sehr, sehr elegant in den ganzen Wein integriert.
Also ich muss halt auch generell sagen, Barbera ist für mich einfach auch maßlos unterschätzt. Ich hatte eigentlich, das lief bei mir immer so mit. Also ich habe Barbera immer ganz gern getrunken und immer gesagt, okay, das ist nett, das kann man gut saufen. Aber die richtige Initialzündung, das gab es irgendwann Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, gagweise mal aus meiner Zuteilung raus, von Rinaldi den 19er Barbera aufgemacht. Ey, und wie schön das schon halt in diesem jungen Stadium schmeckt. Also man muss der Rebsorte, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Zutrauen, ein bisschen mehr Zuwendung schenken, weil man kann da wirklich hochgradig überrascht werden. Das ist schon ein richtig schöner Stoff. Aber ich glaube, bei dir ist der Timorasso hängen geblieben, oder?
Ja, Timorasso auf jeden Fall hängen geblieben, weil ich sage mal, das ist ein Timorasso, habe ich, glaube ich, am Anfang schon erwähnt, der wirklich, ich will jetzt nicht negativ sagen, aber salonfähig ist, weil das ist was, das kannst du aufmachen. Klar, es ist ein ganz anderer Geruch, der dir erstmal entgegenstrickt. Das kann ich, würde ich jetzt mich schwer tun, mit was ich das jetzt von der Erstnase direkt vergleichen könnte. Eventuell noch die Frucht. Aber es ist was Besonderes, es ist was Spezielles, aber es ist auf jeden Fall sehr trinkig gemacht. Also das ist, klar, gemachter Wein klingt auch immer blöd, aber um das einmal in einen Satz zu fassen, es ist ein Wein, der ist, den kannst du sehr, sehr gut zu verschiedenen Sachen einsetzen. Es ist jetzt kein Solist, den du jetzt nur mit einem Stück Brot und wenn du dich abschießen willst, mit einer Weinrunde jetzt mal wegknallst, sondern das kannst du zu Essen machen, das kannst du, was weiß ich, auch zu leichten Gerichten machen. Das kann man überall wirklich sehr, sehr gut einbinden, den Timorasso von Vietti jetzt speziell.
Du bist ein belesener Knabe. Was hat es mit der Rebsorte auf sich? Weißt du da ein bisschen mehr zu?
Ja gut, ganz so belesen bin ich nicht, sonst würde ich hier nicht sitzen. Nein, und müsste Wein verkaufen.
Nein. Außerdem ist der Podcast so ziemlich die Absteige, was es beruflich und karrieretechnisch gibt. Also jeder, der nichts mehr mit sich anzufangen weiß, der kommt zu mir in den Podcast. Das ist gut.
Das mache ich nur für die Sozialhilfen, dass ich nachweisen kann, dass ich mich bemüht habe. Nein, Timorasso, wie gesagt, hat ja schon erwähnt, ich habe es durch die Weine von Walter Masse eigentlich erst kennengelernt. War irgendein Italiener in Hamburg und der hat mir das eingeschenkt. Ich habe gesagt, Alter, was ist denn das für ein komischer Kram? Weil klar, die Textur ist anders, das Säurespiel ist komplett anders, es ist sehr, sehr aggressiv. Also gerade Walter Masse ist für mich noch eine Spur karger. Das ist irgendwie nochmal, ich will nicht sagen schlanker, aber es ist nochmal herber eine Spur. Und Walter Masse ist ja im Prinzip, wie soll man sagen, eigentlich der Pionier von Timorasso, hat es, sage ich mal, Ende, Mitte der 80er wieder auferleben lassen, diese Rebsorte. Also die Rebsorte gibt es halt schon länger. Es ist jetzt nicht, dass er die, keine Ahnung, jetzt irgendwie aus dem Boden geholt und sagt, oh, hier ist Timorasso, sondern er hat es im Prinzip wieder zum Leben erweckt, die ganze Rebsorte, und hat in der Region für, ja, sage ich mal, auch für ein großes Aufsehen gesorgt. Er hat ja neben Timorasso auch noch Fraiser und Croatina, was ja eigentlich jetzt auch nicht unbedingt, ja, Rotwein-Rebsorten sind, wo man sagen würde, ja, du, das ballere ich jeden Tag irgendwie in der Weinbar.
Shoutout an Fraiser, lange Fraiser kann sowas von unfassbar gut sein, ja.
Eben, genau. Und er hat halt von Anfang an gesagt, jetzt ist jetzt nicht irgendein Hype irgendwo auf den Zug aufgesprungen und gesagt, geil, ich hole jetzt alles aus, was früher alt war und was man jetzt nicht kennt, sondern er hat damals schon, sage ich mal, das Potenzial drin gesehen und hat ja mehrere Lagen, die er da mit, speziell mit Timorasso, sage ich mal, bewirtschaftet, und das ist wirklich sehr, sehr stark. Aber man muss halt zu Walter Masse auch sagen, dass die Weine wirklich, man muss sich wirklich, ich will nicht sagen reinfuchsen, aber man muss darauf Bock haben, weil das ist jetzt kein Wein, der in einem unendlichen Trinkfluss endet. Die Weine haben für mich einen Trinkfluss, die sind trinkanimierend, die machen richtig Spaß. ist aber nochmal eine Spur, sage ich mal, ohne jetzt den Wein abzuwerten, ernster als was wir jetzt von Vietti im Glas haben. Und deswegen bin ich halt so positiv überrascht von Vietti, dass sie es geschafft haben, ein Timorasso, wie ich schon gesagt habe, salonfähig zu machen, dass jedermann das wirklich auch sich rantasten kann und dann vielleicht nach dem Vietti sagen kann, hey, jetzt gehe ich eine Stufe höher, jetzt ziehe ich mir mal Walter Massa rein, irgendeine Einzellage. Ist natürlich preislich nochmal eine andere Struktur, das sind wahrscheinlich so bei 60 oder 50 Euro die Flasche beim Massa. Ich denke mal, hier sind wir so Mitte 20.
25, glaube ich, ja.
20, sowas um den Dreh. Ist natürlich auch schon für einen Weißwein aus dem Piemont eine Ansage, keine Frage. Aber ich kann auf jeden Fall garantieren, es ist 25 Euro um Längenwert. Weil wenn wir jetzt mal schauen, was gibt es denn sonst noch, was mit Weißwein gepusht wird. Früher wurde Chardonnay gepusht, jeder hat seinen scheiß Chardonnay irgendwo. Dann hat jeder seinen Kack Riesling mittlerweile, weil er denkt, Mensch, jetzt, keine Ahnung, jetzt mache ich hier die richtig krassen Rieslingweine, was ich total bescheuert finde, weil ich noch nie einen Riesling getrunken habe, der wirklich krass war aus dem Piemont oder da wirklich charakterstark war und sich abgehoben hat, sondern die meisten Sachen waren belanglos, die hätte man sein lassen können, sagen, komm, lass den Scheiß und, keine Ahnung, verschenk's irgendwie. Und das ist, wo ich sage, das hat Charakter, das hat eine Eigenständigkeit und das ist ein Wein von Belang. Also das ist nicht belanglos und fällt nicht beim Tisch runter. Und ja, das macht Spaß, das macht Sinn und das muss man auf jeden Fall, denke ich mal, auch gerade als interessierter Weintrinker auch unterstützen. Also in dem Sinne kaufen, trinkt das Zeug und unterstützt es, dass das wirklich auch, sage ich mal, auch in der Masse salonfähig wird.
Und eben halt auch, wie jetzt hier bei Vietti, also auch dieses Qualitätsniveau erreicht. Ich sage jetzt mal dauerhaft und auch in der Breite. Ja, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Wir haben uns ordentlich verquatscht. Ich setze eigentlich immer so eine halbe Stunde plus minus an. Wir sind jetzt bei knapp 40, 45 Minuten. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir vielmals, Marcel. Ich hoffe dir natürlich auch. Ich gehe jetzt was essen, weil ich habe einen Schweinehunger und du gehst in die Eckkneipe. Da weitermachen, wo du gestern aufgehört hast.
Genau.